Wir haben eben ein Lied gesungen. Wir haben gesungen, ins Wasser fällt ein Stein, ganz heimlich, still und leise, und ist er noch so klein, doch zieht er weite Kreise. Wenn Gott uns sein Leben hineingelegt hat in unser Herz, und wenn wir seinem Geist die Möglichkeit geben, sich wirklich unser Leben zu bestimmen, sich in unserem Leben auszubreiten, dann kann das Auswirkungen haben nach außen, wie wir das dann weitergesungen haben, von diesem Funke noch so klein, entfacht doch helle Flammen. Feuer braucht einen Brennstoff und braucht was, was dran zehrt. Ich habe gedacht, und wir haben angefangen, uns mit dem David zu betrachten. Ich gebe mal ganz kurzen Rückblick darauf. Wir haben gesehen, wie Gott den David berufen hat und dass er eigentlich gar nicht gesehen worden ist in seiner Familie, als Samuel kam, um David als um den zukünftigen König für Israel zu salben. Da war David vergessen bei den Schafen draußen, und trotzdem war David der Mann nach dem Herzen Gottes. Und wir haben uns in dieser Stunde angeschaut und haben gesehen, dass das Herz sehr viel ausmacht, was wir denken. Wir haben viele Verse uns angeguckt, wie die davon handeln, von den Gedanken des Herzens. Die Frage ist, hat Gott in meinem Gedanken, in meinem Herzen diesen Raum, dass ich jemand bin, der nach seinem Herzen ist? Wir haben uns danach in einer gemeinsamen Wortbetrachtung die Begebenheit angeschaut von David und Goliath. Und wir haben etwas davon gesehen, dass es für uns auch einen Kampf gibt zu kämpfen, nicht irgendwie mit Waffen, sondern einen geistlichen Kampf. Und dass wir eine Zurüstung dafür brauchen, dass alles in dieser Zurüstung verborgen ist, eigentlich in der Person des Herrn Jesus. An ihn uns zu klammern, an ihm festzuhalten. Im 18. Kapitel haben wir hineingeschaut und haben etwas davon gesehen, am Ende vom 17. Kapitel, wie anfing, dass Gott anfing, den David irgendwie zu gebrauchen, dass sich der Saul immer mehr von David abgesondert hat, abgelehnt hat, dass er Angst hatte vor David, dass all sein Inneres sich gegen ihn gerichtet hat, dass er neidisch war, dass er versucht hat, ihn umzubringen, dass wir zum Schluss gelesen hatten, der Feind, der David, der war Sauls Feind bis zum Ende. Und wir haben überlegt, wie stehe ich zum Herrn Jesus? Richtet sich mein Leben dagegen, oder ist es wie beim Jonathan, wo, nachdem Saul ausgeredet hatte, das Herz des Jonathan sich hat verbunden mit dem Herz des Davids und dass sie eine Beziehung eingegangen sind, die wir uns das kaum inniger vorstellen können? Welche Beziehung, haben wir uns gefragt, habe ich zu meinem Herrn und Heiland? Wie innig ist die? Wie viel macht das irgendwie mein Leben aus? Ich möchte irgendwie die nächsten beiden Kapitel ein ganz klein wenig zusammenfassen. Wir finden im Kapitel 19 und Kapitel 20 etwas, und das hatten wir uns auch angeschaut. Das Leben der Nachfolge, dem Leben, dem Herrn Jesus hinterher, dass das auch ein Stück ein Leben des Leidens und der Nöte ist, und dass wir uns angeschaut hat, dass der Jesus darin vorangegangen ist, in dem Leiden, in den Nöten, die er getragen hat, in dem, wie er sein Leben für seinen Gott und Vater gelebt hat. Und der David kommt in eine Situation rein, wo er verfolgt wird, wo Nöte kommen, und wir merken, dass Gott ihn da bewahrt und heraushilft im Kapitel 19. Und ich finde, im Kapitel 20 fänden wir hinterher oder 21 noch, dass David selbst einige Mittel einsetzt, um irgendwie dieser Verfolgung und dieser Not zu entkommen. Wir kommen gleich darauf. Ich möchte ein paar Sachen zusammenfassen, erstmal aus Kapitel 19. Ich denke, das erste ist, der Saul, der war gegen, und der den David und wollte ihn umbringen. Und der Jonathan, der setzt sich ein und redet am Königshof zum Saul. Der sagt, Mensch, was ist das denn mit dem David? Du hast ihm doch so viel zu verdanken und er steht doch gar nicht gegen dich. Und es war dann am Anfang so gewesen, dass David wieder Harfe gespielt hat am Hofe Sauls. Und ich weiß nicht, ob das ein Teil der Zusammenfassung ist oder ob es das nächste Mal ist, dass der Saul zum dritten Mal seinen Speer nimmt und gegen David wirft. Und David weicht aus, wie er es davor getan hat. Ich möchte etwas lernen daraus, wenn ich angegriffen bin, auszuweichen. Nicht entgegenzugehen, auszuweichen, nach Seite zu gehen und nicht irgendwie gegen anzugehen. David weicht aus. Und David merkt, es ist nicht mehr mein Platz hier an dem Hofe des Königs. Er geht nach Hause zu seiner Frau und seine Frau dringt in ihn und sagt, es ist eine ganz sichere Sache von meinem Vater, dem Saul, dass er dich umbringen will. Du musst diese Nacht fliehen. Er flieht und er entkommt. Ihm wird dadurch geholfen, das nächste Entkommen. Er geht dann nach Rama zum Samuel, zu dem Propheten. Und mich hat das irgendwie bewundert, habe ich irgendwie bewundert, was für eine Art des Entkommens es da ist, bei in der Gegenwart irgendwie des Propheten Samuel zu sein. Ich habe gedacht, wenn man das so anwendet, in der Gegenwart Gottes zu sein. Der David ist beim Samuel und es kommen Boten Sauls, die nichts anderes vorhaben, wie dem David nach dem Leben zu trachten. Und da sind die Propheten und wenn ich so an Elia denke und die Prophetenschule, dass man merkt, da sind Propheten zusammen und die Weissagen sagen Dinge nach Gottes Weisheit aus und dann kommen die Boten dazu und die können gar nicht anders, obwohl in ihren Herzen was anderes ist, wie auch weiß zu sagen, die können ihm überhaupt nicht schaden, dem David, dass hinterher sich der Saul selber aufmacht und auch nichts auszurichten weiß, weil Gott dafür sorgte, dass auch Saul weissagte, was für ein Schutz ist, irgendwie vor Verfolgung vernobt, wirklich zu fliehen in Gottes Gegenwart. Und wir stehen, denke ich, immer wieder in Nöten drin in unserem Leben und wo Gottes Gegenwart wirklich die einzige und die sicherste Zuflucht ist und mit Menschen zusammen sein, die in Gottes Gegenwart sind. Wir merken, dass dann der Jonathan Kapitel 20 nochmal kommt, dass er denkt, wie kann es vielleicht so sein, vielleicht ist es ja doch so, dass Saul dir nicht entgegensteht. Und dann beschäftigt sich dieses Kapitel und es wird dem Jonathan deutlich gemacht, die Sache ist endgültig. Der Jonathan sagt, versteck du dich, ich schicke meinen Knecht, ich schieße einen Pfeil. Wenn ich sage so, dann steht die Sache mit Saul so, wenn die Sache anders ist. Und wir merken, dass sich sogar dann der Zorn des Sauls gegen seinen eigenen Sohn richtet und die Sache endgültig ist und dem Jonathan auch klar wird, es ist endgültig, dass Saul gegen den David ist und dass David dann flieht. Und dann kommt Kapitel 21 und ich war eigentlich bis heute Morgen dran, dieses Kapitel und das danach folgende nach hinten zu setzen und ein anderes Kapitel da vorne zu setzen. Mich hat es irgendwie selber für mein eigenes Leben und vielleicht für unser Leben als Gemeinde nochmal unheimlich getroffen, was dort zu finden ist in diesen Kapiteln. Ich möchte uns die Verse lesen. Ist vielleicht ein bisschen viel Text, aber ich finde, wir sollten lesen ab Kapitel 21, ab Vers 1. Und David machte sich auf und ging weg und Jonathan aber ging zurück in die Stadt. Und David kam nach Nob zum Priester Ahimelech. Und Ahimelech kam David entgegen, aufgeregt entgegen und sagte zu ihm, warum kommst du allein und niemand ist bei dir? Und David antwortete dem Priester Ahimelech, der König hat mir eine Sache geboten und sagt zu mir, niemand soll irgendetwas von der Sache wissen, in der ich dich sende und die ich dir geboten habe. Die Leute aber habe ich an den und an den Ort beschieden. Und nun, was hast du zur Hand? Gib mir 5 Brote in meine Hand und was ich sonst vorfinde. Und der Priester antwortete David und sprach, ich habe keine gewöhnlichen Brote zur Hand, sondern nur heilige Brot ist da. Wenn ich nur die Leute der Frauen enthalten haben, David antwortete dem Priester und sagte zu ihm, ja, denn eine Frau ist uns seit gestern und vorgestern, als ich auszog, versagt gewesen. Und die Leiber der Leute sind heilig. War das noch ein gewöhnliches Unternehmen, wie viel mehr werden sie heute an ihrem Leib heilig sein? Da gab ihm der Priester von dem heiligen Brot, denn Wort war kein anderes Brot als nur die Schaubrote, was vor dem Herrn nur weggenommen wird, wenn frisches Brot hingelegt wird an dem Tage, an dem man es wegnimmt. Es war aber dort an jenem Tag ein Mann von den Knechten Sauls eingeschlossen vor dem Herrn mit dem Namen Dök, ich kann es nicht richtig aussprechen, der Edomiter. Er war Aufseher über die Hirten Sauls und David sagte zu Ahimelech, ist nicht hier unter deinem Hand ein Speer oder ein Schwert, denn ich habe mein Schwert und meine Waffen nicht mit mir genommen, weil die Sache des Königs dringend war. Und der Priester sagte, das Schwert des Priesters Goliath, den du in dem Terebintental erschlagen hast, siehe, es ist in deinem Oberkleid eingewickelt hinter dem Ephod. Wenn du dir das nehmen willst, so nimm es. Denn außer dir ist keines hier. Und David erwiderte, seinesgleichen gibt es nicht, gib es mir. Und David machte sich auf und floh in diesem Tage vor Saul und kam zu Achish, dem König von Gad. Und der Knecht des Achish sagte zu ihm, ist das nicht David, der König des Landes? Haben sie nicht von ihm die Reigentänze gesungen? Saul hat seiner 1000 erschlagen, David aber seine 10.000. David nahm sich diese Worte zu Herzen und fürchtete sich sehr vor Achish, dem König von Gad. Und er stellte sich wahnsinnig vor ihren Augen und er tobte unter ihren Händen und es kitzelte an den Flügeln des Tores und ließ seinen Speichel in seinen Bart fließen. Da sagte Achish zu seinem Knechte, siehe, ich sehe, was der Mann wahnsinnig ist. Warum bringt er ihn zu mir? Fehlt es mir an Wahnsinnigen, dass ihr ihn hergebracht habt, bei mir zu toben? Soll er in sein Haus kommen? Und David ging von dort weg und entkam in die Höhle Adullam. Und als er seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters das hörten, kamen sie zu ihm dorthin herab. Und es sammelten sich um ihn lauter Bedrängte und solche, die verschuldet waren und andere mit erbittertem Gemüt. Und er wurde ihr Anführer. Und es war bei ihm etwa 400 Mann. Und David ging von da nach Mizpah in Moab und sagte zum König von Moab, lass doch meinen Vater und meine Mutter bei euch wohnen, bis ich erkannt habe, was Gott mit mir tun wird. Und er brachte sie vor den König von Moab und sie wohnten bei ihm, solange David in der Burg war. Und der Prophet Gad sagte zu David, bleibt nicht in der Burg, geht hin und her hin und begib dich in das Land Juda. Und David ging weg und kam nach Jaharet. Und Saul hörte, dass David die Männer und die bei ihm waren entdeckt worden seien. Saul aber saß in Giba unter der Tamariske auf der Höhe, seinen Speer in der Hand. Und alle seine Knechte standen bei ihm. Da sagte Saul zu seinen Knechten, die um ihn standen, hört doch, ihr Benjaminiter, wird der Sohn Isais durch alle auf Feldern und Weinberge, wird er Sohn Isai euch allen auch Felder und Weinberge geben, euch alle zu Anführern über 1000 und über Anführer über 100 machen, dass ihr euch alle gegen mich verschworen habt. Und da ist keiner, der es meinem Ohr eröffnet, dass mein Sohn einen Bund mit dem Sohn Isais geschlossen hat. Und keiner ist unter euch, der sich um mich gegrämt und es meinem Ohr eröffnet hätte, dass mein Sohn meinen Knecht als Verräter gegen mich aufgewiegelt hat, wie es heute offenkundig ist. Da antwortete der Edomiter Dök, der bei den Knechten Saul stand, und sagte, ich habe den Sohn Isais, wie er nach Nob kam bei Ahimelech, dem Sohn Ahitubs. Da befragte den Herrn für ihn und gab ihm Verpflegung, und das Schwert des Philisters Goliath gab er ihm auch. Da sandte der König hin und ließ den Priester Ahimelech, den Sohn Ahitubs, rufen, sowie das ganze Haus seines Vaters, alle Priester in Nob. Und sie kamen alle zum König, und Saul hörte doch den Sohn Ahitubs, und er antwortete, hier bin ich, mein Herr. Und Saul sagte zu ihm, warum habt ihr euch gegen mich verschworen, du und der Sohn Isais, dass du ihm Brot und Schwert gegeben und Gott für ihn befragt hast, damit er als Verräter an mir auftreten kann, wie es heute offenkundig ist? Allmählich antwortete den König und sprach, wer unter all deinen Knechten ist wie David treu, Schwiegersohn des Königs? Unter all deinen Knechten ist wie, Anführer deiner Leibwarte und geehrt in deinem Haus. Habe ich erst heute angefangen, Gott für ihn zu befragen? Das sei ferne von mir. Der König lege sogar seinen Knecht, solches nicht seinem Knechte zur Last und auch nicht dem ganzen Hause meines Vaters. Denn dein Knecht hat von allem nichts gewusst, weder Kleines noch Großes. Aber der König sagte, sterben musst du, Ahimelech, du und das ganze Haus deines Vaters. Und der König sagte zu den Leibwächtern, die um ihn standen, tretet her und tötet die Priester des Herrn, weil auch ihre Hand mit David ist. Und weil sie wussten, dass er auf der Flucht war und es mir nicht zu Ohren gebracht hat. Aber die Knechte des Königs wollten ihre Hand nicht gegen die Priester des Herrn legen, um sie niederzumachen. Da sprach der König zu Dirk, tritt du heran und mach die Priester nieder. Und Dirk, der Edomiter, trat heran und er machte die Priester nieder und tötete an diesem Tag 85 Mann, die das leinende Ephod trugen, und Nob, die Stadt der Philister, schlug er mit der Schärfe des Schwertes. Mann und Frau und Kind und Säugling und Rind und Esel und Schafe mit der Schärfe des Schwertes. Und es entkam ein Sohn Ahimelechs, der Sohn Ahitubs, mit Namen Abjatar, und floh zu David. Und Abjatar berichtete David, dass Saul die Priester des Herrn umgebracht hatte. Da sagte David zu Abjatar, ich wusste schon an jenem Tag, weil der Edomiter Dok dort war, dass es Saul sicher berichtet würde, ich bin schuldig am Tod aller aus dem Hause deines Vaters. Bleib bei mir, fürchte dich nicht. Denn wer nach meinem Leben trachtet, trachtet auch nach deinem. Bei mir bist du in Sicherheit. Viel Text, und ich finde, es ist nicht einfach zu lesen, was wir jetzt hier so gelesen haben. Ich weiß nicht, jeder, der etwas älter geworden ist, wird merken, dass hier Dinge sind, die man im eigenen Leben auch durchgemacht hat. Man will unterwegs sein mit Gott, man will auf Gottes Seite stehen, man will sich auch den Anfechtungen irgendwie auseinandersetzen. Und irgendwann fängt es an, menschlich zu werden. Kennst du so Phasen in deinem Leben auch? Er flieht zur richtigen Stelle. Am Anfang war er bei Samuel gewesen. Jetzt geht er hier zu Ahimelech. Und er sagt so viele Sachen, die nicht stimmen. Er sagt von einem Heer, was draußen ist. Was für ein Heer hatte denn der David? Das hat sich hinterher erst bei ihm versammelt. Was war das denn für ein Auftrag, den er von Saul hatte? Er war in einer Situation herein, wo er in der Not war, wo er Hunger hatte, wo er auf der Flucht war, wo er nicht wusste, wohin. Und er greift zu menschlichen Mitteln. Und wie oft haben wir, vielleicht kann ich auch nur sagen, wie oft habe ich zu menschlichen Mitteln gegriffen. Und das hat Folgen. Es hat Folgen, wenn man zu menschlichen Mitteln greift und wenn man andere damit hineinzieht in Dinge, die nicht ganz wahr und nicht ganz wahrhaftig sind. Man hat irgendwie das Beste vor und will das Beste machen. Man will den Nächsten gar nicht hineinziehen. Wir finden viele Sachen, und das meine ich so, und das hatte ich das letzte Mal auch so gesagt, gar nicht von Gottes Wort und von der Schrift her bewertet. Wir finden es aufgeschrieben. Wir finden aufgeschrieben, was passiert, und wir finden die Folgen aufgeschrieben. Wir finden hier aufgeschrieben, dass hier jemand, der gar nicht hier hingehört, irgendwie bei den Priestern eingesperrt ist. Es hat auch Folgen. Es hat irgendwie Folgen, wenn Leute da sind, wo ich bin, die gar nicht dahin gehören, wenn ich da bin, wo ich auch nicht hingehört. Vieles hat Folgen. Besser ist es, ganz ohne Mittel dazustehen. Besser ist es, seine Hände bei Gott zu stärken. Und wenn wir das gesehen haben bei diesem Kampf und bei dieser Waffenrüstung, dass alles, was wir haben können, zur Verfügung steht bei dem Herrn Jesus. Weißt du, ich denke über Kleinigkeiten oft nach, auch meines eigenen Lebens. Wir sind manche Wege gegangen und manche Wege haben Konsequenzen. Wir haben so ein paar wenige von unserer Jugend, die jetzt hier sitzen. Wir sind 2 Jahre mit euch, mit den anderen aus der Jugend gegangen als Älteste. Ich habe bestimmt ein Jahr vorher gemerkt, dass irgendwie das ein Weg ist, der nicht mehr stimmig war. Wir sind mit euch gegangen und wir haben gemerkt, ihr wart schon gar nicht mehr da. Vielleicht habe ich mich da schuldig gemacht. Zwar nicht in einer bewussten Lüge, aber dass das, was ich tue, nicht mehr übereinstimmte mit dem, was ich dachte. Es ist auch eine Lüge, wenn mein Leben nicht mehr übereinstimmt mit dem, was ich denke. Wenn mein Umgang mit dir nicht mehr übereinstimmt, was ich denke. Dem David kam dann vor Ohren, welche Konsequenzen das für andere gehabt hatte. Entschuldigung, ich suche jetzt nicht 3 oder 85 Priester, die das leinende Ephod trugen, die Gottesdienst vor Gott getan hatten, kamen ums Leben und ihre Stadt, ihre Frauen, ihre Kinder und ihr Vieh. Es hatte Konsequenzen. Ich möchte daraus lernen, wahrhaftig zu sein. Nicht nur das, was ich sage, wahrhaftig ist, sondern das, was ich lebe, wahrhaftig ist. Auch wenn das irgendwie aneckt und anstößt, aber dann ist es nicht mehr in meiner Verantwortung. Ich finde das Schöne und das Zurechtbringende beim David, dass er dem überlebenden Sohn etwas sagte: Ich bin schuldig am Tod aller aus deinem Haus, deines Vaters. Bleibe bei mir, fürchte dich nicht. Können wir so einstehen für unser Versagen, für das, auch für die Konsequenzen, die wir anderen zufügen, zu sagen: Ich bin schuldig. Ich trage mit daran Schuld, dass manche Plätze heute hier leer sind. Ich bin schuldig. Menschlich gehandelt, das getan, was in meinen Möglichkeiten war, statt zu sagen, ich habe nichts. Statt zu sagen, wir müssen Gott befragen, wie es weitergeht. Und glaub mir, liebe Geschwister, wir haben das als Ältester jede Woche uns getroffen, soweit es ging, manchmal öfter, manchmal ging es nicht. Wir haben drum gerungen um manche Dinge, die wir heute vorhaben. Uns ist nicht alles offenbar worden, was richtig ist. Wir sind versucht, Schritte für Schritte zu gehen. Und es gibt so viele Dinge unseres Lebens, die das betrifft. Ich sage das hier so, weil es eine Verantwortung meinerseits ist, einfach alles, was mein Leben angeht, offen zu legen. Aber ich denke, in das hinein fängt Gott hinein, was zu wirken, was für mich unvorstellbar groß ist. Als dem David seine Möglichkeiten zu Ende waren, er hatte durch Lüge, durch falsches Zeugnis versucht, irgendwie da durchzukommen, versorgt zu sein. Er hat sich am Königshofgard wahnsinnig gestellt. Er hat versucht, irgendwie im Feindesland durchzukommen. Und dann ist er am Ende seiner Möglichkeiten, ich möchte das fast wie als eins lesen, was wir dann am Anfang von Kapitel 22 lesen. Und David ging von dort weg und er kam in die Höhle Adulan. Als er seine Brüder und sein ganzes Haus seines Vaters das hörten, kamen sie zu ihm dorthin herab und es sammelten sich um ihn lauter Bedrängte und solche, die verschuldet waren und andere mit erbittertem Gemüt. Und er wurde ihr Anführer und es war bei ihm etwa 400 Mann und David ging von da nach Mizpe in Moab und sagte zum König von Moab, lasst doch meinen Vater und meine Mutter bei euch wohnen, bis ich erkannt habe, was Gott mit mir tun will. Wenn wir das beides als eine Einheit sehen, dann merken wir, dass das ein Punkt ist, wo auf der einen Seite der David sagt, ich muss danach fragen, was Gott tun möchte. Und in dem gleichen Moment passierte noch was. Er ließ seine Familie in Sicherheit in Moab zurück. Warum in Moab? Ist ja die Oma von David, das war die Ruth, Moabiterin. Ich denke mal, bei der Verwandtschaft ließ er seine Familie zurück. Und gleichzeitig passiert noch was. Es sammelte sich um ihn ein Heer, was er vorher nicht hatte, was er vorgab zu haben, das Heer, was draußen war. Es fing an, sich um David ein Heer zu sammeln, als wirklich so alle eigenen Möglichkeiten zusammengebrochen sind. Und ich denke, es fließt damit hinein, dieses Bekenntnis seiner eigenen Schuld, was wir zum Schluss gelesen haben. Gottes Plan, Gottes Möglichkeiten und das, was wir am Anfang gesungen haben, ein Stein, wenn er noch so klein ist, fällt ins Wasser und zieht weite Kreise. Liebe Geschwister, es müssen Dinge abgelegt werden, dass Gottes Geist wirken kann. Es müssen Dinge ans Licht gebracht werden und ich muss ans Ende gebracht werden, meine eigenen Möglichkeiten. Ich muss merken, dass alles eigene Mühen eigentlich nur in noch größere Katastrophen führt. Und ich möchte das so sagen für mein eigenes Leben und das ist eigentlich so das Wichtigste, was ich heute Morgen sagen möchte. Gottes Wort und Gottes Wege, die er mit uns geht, auch durch Kampf und durch Versagen und durch Leid, ist, dass Gott mich dahin führen möchte, dass ich will, was Gott will. Gott möchte alles dazu nutzen, dass ich in meinem tiefsten Inneren nur noch, dass ich nur noch das will, was Gott will. Dass ich nicht noch meinen eigenen Plan dabei habe. Nicht noch suche, ach, wie kann ich das so und so Erfolg haben. Gott möchte mich dahin bringen, dass ich will, was Gott will. Und dann kann Gott der Wirkende sein. Wie viel Und da fangen wir wieder beim David am Anfang an. Wie viel ist das eine Herzenssache und eine Frage auch der Gedanken meines Herzens? Ich muss mich fragen, und ich musste mich auch diese Woche fragen, wie viel von meinen Gedanken, die Gott entgegenstellen, will ich bewusst aus meinem Leben verbannen? Dass ich wirklich das will, was Gott will. Weißt du, und das geht nicht ein Appell an Gehorsam, sondern das geht ein hineingezogen werden in die Nähe Gottes. Ein hineingezogen werden, weil man merkt, dass das eigene einen abschreckt und anekelt. Und dass man merkt, dass man Hilfe braucht. Dass man einen braucht, der einen da herausreißt. Und ich finde, das ist so ein Wendepunkt. Und wenn wir danach, trotz manchen Fallens, und ich meine, das begleitet den David, wenn wir danach schauen, welche Veränderungen in Davids Herzen sind, wir werden uns das wahrscheinlich das nächste Mal, wenn wir hier reingucken, anschauen, dass ein Hauptpunkt ist, David kämpft nicht mehr für sich selber. David kämpft nicht mehr für sich selber. Er will für sein Leben das, was Gott will, und er ist nicht mehr der, für seine eigenen Sachen das Schwert erhebt. Dieses Ausweichen, diesen anderen Weg zu suchen, sondern er kämpft für Gottes Sache. Bist du heute noch jemanden, ich bin das jahrzehntelang gewesen, der für sich selber kämpft, für sein eigenes Recht? Sind nicht manche Lebensumstände, die immer wieder reingeredet haben, auch in mein Leben und in dein Leben, die dich dahin bringen möchten, wirklich überzeugt zu sein, alles, was ich getan habe und was aus mir herauskam, ist Schuld. Und ich möchte Gottes Wirkung haben. Und dann passiert was wie ganz von alleine. Es scharen sich Leute und David wird zum Führer. Und ich denke, das ist ein Kapitel für Leiterschaft, sei es als Vater in der Familie, sei es als Mitarbeiter in der Sonntagsschule, sei es als Ältester in der Gemeinde. Leiterschaft beginnt da, wo alles eigene am Ende ist. Dass Gott Menschen dorthin zieht. Und im Gottesvolk, denke ich, haben wir es so mit Menschen zu tun, wie wir hier gelesen hatten, Kapitel 22, Vers 2. Es sammelten sich um sich lauter Bedrängte. Mich hat auch nur die Bedrängtheit in die Gegenwart des Herrn gezogen, bedrängt zu sein und solche, die verschuldet waren. Wie sehr war mir die Schuld meines Lebens bewusst? Und das zieht mich in die Gegenwart des Herrn Jesus. Haben wir eine Anziehungskraft, wie der David hatte, weil wir nichts Eigenes haben, was wir zu bringen haben, sondern weil wir selbst nach dem suchen, was Gott tun will. Ich finde das enorm. 400 Leute. Und dann kommt noch eine ganz besondere Gruppe, die verschuldet waren und andere mit erbittertem Gemüt, wo das Herzenszustand erbittert war, wo eigentlich das ganze Leben zusammengebrochen ist. Das Innere am Ende, psychisch erkrankt, würden wir vielleicht heute sagen, und vieles, was da hineinspielt, Menschen mit erbittertem Gemüt. Sind wir Menschen, die zu Hause sind für solche, die nicht weiter wissen, die an ihren Grenzen sind? Weißt du, Gott kann mich nicht gebrauchen, solange ich selber noch mit mir beschäftigt bin oder beschäftigt bin, selber irgendwie die Wege zu bahnen oder in die Hand zu nehmen. Kann ich loslassen? Kann ich wirklich mein eigenes Leben zu sagen, Herr, ich will nur, dass in meinem Leben das passiert, was du willst. Egal. Egal, was passiert, auch wenn ich heute aus dem Raum verlasse. Herr, ich will, dass das passiert, was du willst. Und wisst ihr, das ist Friede. Das ist Friede, der durch einen gehen kann, weil Gottes Gegenwart da ist. und weil es nicht mehr in der eigenen Hand ist, sondern genommen worden ist und in Gottes Hand gelegt worden ist. Ja, wir haben Verantwortung für die Unseren. Wir haben die Verantwortung für unsere Kinder, für unsere Familien. Die hat der David auch ganz bewusst wahrgenommen. Er hat sie sozusagen im Hause seines Großvaters oder Großeltern zurückgelassen in Moab. Aber wir haben eine größte Verantwortung, dass Gott mit unserem Leben zum Ziel kommt. Ich mit meinem und du mit deinem. Es sind wenige Worte und ich war eigentlich nicht ganz bereit, euch heute das mitzuteilen. Mein Herz hat mich aber trotzdem getrieben, das euch so mitzuteilen. Lassen wir danach streben, das zu wollen für unser Leben, was Gott will. Und ja zu sagen, Gott wird verherrlicht dadurch und es wird ihm zur Ehre gedienen. Amen.